So, was haben wir heute vor? Wir werden heute viel in Gottes Wort lesen. Ich werde es euch auch dann an die Wand, ihr werdet es ja dann hier dann oben sehen. Ich habe mir es dann hier auf dem Laptop hier runtergezogen, damit ich es besser lesen kann, denn da oben hoch, da kriege ich wahrscheinlich einen steifen Hals, wenn ich das da immer ablesen müsste. Damit ihr euch daran wieder gewöhnen könnt, wenn Daniel predigt, habe ich euch heute einen Film mitgebracht. Zur Einleitung. Um was geht es in diesem Film? Ich habe diesen Film als Elfjähriger, oder ist es da tatsächlich passiert, das Geschehen in diesem Film? Und ich habe das als Elfjähriger am Fernsehen, also tagelang, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, mehr, saßen wir vor dem Fernseher und haben dieses Geschehen damals beobachtet. Es war hochinteressant. Es geht um diese Personen. Wer sind sie? Einmal habe ich hier den Fred Hayes, den Jack Swigert, ganz rechts außen und gespielt von Tom Hanks, Jim Lovell. Wie heißt dieser Film? Weiß das jemand? Apollo 13, genau. Apollo 13. Kennt jemand noch diesen geflügelten Satz, der da immer genannt wird, wenn es bei uns Probleme gibt oder so, hat sich das bis heute gehalten in unserer Gesellschaft? Weiß es jemand noch? Houston, wir haben ein Problem. Genau. Also ich denke, die einen oder anderen können sich noch an das damalige Geschehen erinnern. Das war höchst dramatisch. An dieser Rakete sind einige Dinge explodiert am Versorgungsteil und die hat nicht mehr richtig funktioniert. Und es gibt ein Problem dann, die Leute gehabt haben, die haben sich mit der Zeit selber vergiftet mit CO2. Das eigene ausgeatmete Atemgas hat sich dann immer mehr vermehrt und konnte nicht mehr abgefiltert werden. Und der eigentliche Star, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Maßen dieser Rakete, die ist ziemlich hoch und sie ist 1970 ist die gestartet. Das ist ein bisschen dunkel, das war gegen 20.13 Uhr. Sie hat ein Gewicht gehabt von fast 3.000 Tonnen, muss man sich mal vorstellen. Und sie hat einen Schub von 34.000 Kilonewton. Mal umgerechnet in PS, weiß das jemand? Wie viel PS sind das? Hat jemand eine Ahnung? Viele? Es sind 160 Millionen PS, diese 34.000 Kilonewton. Das muss man sich mal vorstellen. Aber die hat es auch gebraucht, um diese 3.000 Tonnen in die Luft zu heben. Aber der eigentliche Star dieses Geschehen ist nicht die Rakete mit ihren Millionen von PS. Der eigentliche Star ist nicht Tom Hanks in diesem Film gewesen, obwohl er sehr gut ist, der Film. Der eigentliche Star ist dieser Mann gewesen und er ist nicht mal mitgeflogen. Dieser Mann war derjenige, der wegen Röteln oder Verdacht auf Röteln, die er in seiner Jugend nicht gehabt hat und muss sich irgendwann scheinbar angesteckt haben oder die Ärzte hatten in Verdacht, Ärzte hat nie bekommen, aber aus Sicherheitsgründen haben sie ihn zurückgelassen. Und ich glaube, der Tom Hanks musste dann den Kommandantenposten übernehmen. Eben dieser Mann, der heißt Mattingly, Mattingly war derjenige, der die ganze Mannschaft gerettet hat. Warum? Weil er dann tagelang dazu verbracht hat, einen Filter zu entwickeln, damit die Atemluft, das CO2 aus diesen Kapseln wieder herausgefiltert werden konnte. Er hat tagelang versucht, es ging natürlich nur mit den eigenen Bordmitteln, die sie hatten. Etwas anderes ist ihm nicht übrig geblieben, aber er ist derjenige gewesen, dann herausgefunden hat, wie dieser Filter aussehen soll und dass er auch funktioniert hat. Und er hat sich tagelang im Anzug in diese Kapsel, die sie auf der Erde hatten, hat er sich da reingezwängt und hat so einen Filter mit den Bordmitteln konstruiert. Und ihm ist es zu verdanken, dass die ganze Mannschaft heil wieder auf diese Erde zurückgekommen ist. Es war schon sehr dramatisch, was da passiert ist. Ich habe die heutige Predigt überschrieben mit Gottes Gnade an uns, Gottes Rettungsplan an uns. Was hat Gott mit seiner Gnade in unserem Leben vorgehabt? Was hat er im Beispiel dieses Mannes, der sich darum gekümmert hat, dass diese Mannschaft gerettet wird? Es war sein größter Antrieb, diese Menschen zu retten, dass sie heil wieder zurückkommen. Und Gott hat genau diesen Rettungsplan auch für unser Leben vorgesehen. Er möchte, dass wir eines Tages heil bei ihm ankommen. Und er hat einen Rettungsplan geschmiedet, aber das stand schon längst bevor er die Erde geschaffen hat, stand dieser Rettungsplan fest. Er hat diesen Rettungsplan schon lange in diese Welt gekommen sind, hat er diesen Rettungsplan schon entwickelt gehabt, weil er wusste, der Mensch kann sich gegen ihn entscheiden und er hat ihm diesen freien Willen gelassen. Ich möchte, bevor wir diese Bibelstellen lesen, euch drei Fragen vorstellen. Erstens, wenn wir diese Bibelstellen lesen, wer ist der Handelnde? Wer tut etwas in diesem Text? Zum Zweiten, welche Verantwortung hat der Mensch? Oder anders gesagt, wie muss der Mensch darauf reagieren, auf das, was Gott sagt? Und zum Dritten, was ist das Ergebnis? Was kommt dabei raus? Was sind die Konsequenzen? Wäre das für unsere Frage. Gottes Gnade an uns. Ich muss ein bisschen weiterblättern bei mir. Ich möchte zunächst einen Blick in die Vergangenheit richten. Ich möchte zurückblicken, wie sieht eigentlich die Ausgangslage in unserem Leben aus? Wie war die Ausgangslage, bevor ich auf diese Rettungstat oder auf diesen Rettungsplan reagieren kann? Die Bibel sagt es ganz nüchtern, so steht es in der Schrift, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Das steht über unserem Leben ohne Gott. Wir sind nicht mal in der Lage, Gott zu denken. Oder wir waren nicht mal in der Lage, Gott zu denken. Du bist vielleicht darauf gestoßen worden, weil dich andere vielleicht darauf hingewiesen haben. Aber von uns aus können wir Gott nicht denken. Wir haben nur in uns das unstillbare Verlangen, zu diesem Gott wieder vielleicht zurückzukommen. Andere blenden das ganz aus und sagen, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Das stellt sich für mich nicht die Frage, ich will diesen Gott nicht. Es gibt aber wieder andere Menschen, die sagen, ich will zu diesem Gott kommen, ich brauche ihn. Das ist die nüchterne Aussage der Schrift, wie es in unserem Leben aussieht. Es ist nüchtern betrachtet ein Totalschaden im Grunde genommen. Wir sind ohne Gott ein Totalschaden. Niemand ist da, wir sind unbrauchbar geworden. Gott kann uns nicht gebrauchen, sondern wir haben sogar den richtigen Weg verlassen. Die Rettungsmission, die nun in Gang gesetzt wird. Da heißt es dann im ersten Teil, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der einzigartige Sohn Gottes. Wollen wir mal sehen, was wir diese erste Frage stellen. Wer ist hier der Handelnde? Zu einem Gott hat seine Liebe gezeigt, in Jesus Christus. Gott ist der Handelnde hier in diesem Vers. Er stellt mehr oder weniger seinen Rettungsplan in diesem Vers, Johannes 3, Vers 16, vor für uns. Weiterhin, nächster Punkt, er gab seinen einzigen Sohn dafür. Gott hat seinen einzigen Sohn dafür gegeben. Das sind wir ihm wert. Gott hat nicht irgendjemand geschickt, er hat keinen Menschen geschickt, er hat keinen Engel geschickt, sondern Gott selber ist Mensch geworden. Gott selber hat sich um uns gekümmert. Gott selber hat diesen Rettungsplan selber angeführt. Er hat ein einziges Ziel gehabt. Er hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um seine Liebe zu zeigen, um sie zu retten. Stell dir mal vor, du bist von Gott geliebt, weil er sich selber für sich, für dich ans Kreuz gegangen ist. Er selber hat sich für dich geopfert. Nächste Frage, wie muss der Mensch darüber urteilen? Ihm vertrauen. Gott vertrauen, dass er das gesagt hat und dass er das getan hat. Du musst ihm vertrauen und das für dich in Anspruch nehmen. Gott hat eine Rettungsaktion gestartet im Himmel. Diese Rakete ist im Himmel gezündet worden. Die ist nicht auf der Erde gezündet worden, dass der Mensch von sich aus vielleicht wieder in den Himmel kommen kann. Er kann ja vielleicht höchstens noch bis zum Mond oder drumherum fliegen. Ich weiß nicht, ob es der Mensch je weiter schaffen wird. Aber wenn, dann sind es nur vielleicht ein paar, drei, vier, die es überleben. Und das kostet Milliarden wahrscheinlich. Und das haben wir bald wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber Gott hat diese Rettungsaktion vom Himmel aus gestartet. Diese Rakete ist im Himmel gestartet worden. Und sie ist auf die Erde geflogen und hat Menschen eingesammelt und sammelt sogar heute noch Menschen ein, damit sie die Möglichkeit haben, einzusteigen. Nur, du musst drin sitzen. Und wie kommst du in diese Kapsel rein? Das ist ein hermetisch abgeschlossener Bereich. Da kommst du nicht gerade so rein, her, klopf mal an die Tür und steig ein, kann ja mitfahren wie in der U-Bahn. Das geht da nicht. Du musst Gott vertrauen und sagen, ja, Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben. Ich nehme das für mich in Anspruch. Dann hast du diesen freien Zugang in diese Rakete und die wird dich auch wieder zurückbringen. Die Gerechtigkeit Gottes ist das Problem, denn es muss ja ein gerechter Gott, muss ja auch ein gerechtes Gericht halten für uns. Die Gerechtigkeit Gottes gilt im Folgenden: Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Worten der Propheten. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und alle zugute kommt, die glauben. Da ist kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjude, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Merkt euch diesen Satz. Doch sie werden allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung, ohne dass du etwas dazu tun kannst, wirst du gerecht gesprochen, wenn du ihm vertraust. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Nochmal, das Vorgehen, die Gerechtigkeit Gottes ist sichtbar geworden. Gott muss handeln, Gott muss strafen. Und das wird er auch tun eines Tages. Wir werden nicht alle in den Himmel kommen, wie es manche gerne hätten. Aber was ist wichtig? Der Glaube an Jesus Christus. Und nochmal, das habe ich gerade eben betont, allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung. Du kannst nichts durch eigene Werke dazu beitragen, dass du in den Himmel kommst. Sondern du wirst erlöst durch Jesus Christus. Erlöst durch Jesus Christus. Das passiert. Ich habe ein kurzes Beispiel von diesem Mann. John Newton, vom Sklavenhändler zum Verkünder der Gnade. Das ist wohl die bekannteste Lebensgeschichte zur Gnade Gottes, die von John Newton stammt. John Newton hat 1725 bis 1807 gelebt, war als Jugendlicher, hat allerdings eine gläubige Mutter gehabt, als Jugendlicher zur See gefahren und war bekannt für seine Gotteslästerung unter den Seeleuten, war berüchtigt. Er hat geflucht, was das Zeug hielt. Und er hat auch er war auf einem Sklavenschiff, das heißt, er hat auch Sklaven nach Amerika gebracht. Er hat mit Sklaven sein Geld verdient. Aber eines Tages wendet sich das Schicksal von John Newton. Während eines schweren Atlantiksturms im Jahre 1748 drohte sein Schiff zu sinken. Es ist nicht immer einfach, wenn man von außen zuschaut, was dann in einem Inneren passiert. Ich habe es eben schon mit jemandem gesprochen. Es ist etwas, wenn du selber krank bist, wenn du selber Krebs hast, als wenn du mit einem anderen darüber redest, weil dich betrifft es ja nicht. Aber wenn du selber davon betroffen bist, dann ist es was anderes. Und so ist es dem John Newton ergangen. Das muss ein Sturm gewesen sein. Es war ein erprobter Seemann, der manchen Sturm schon erlebt hat. Aber dieser Sturm muss etwas, der ging über Tage hinweg. Und in seiner Todesangst rief er Gott um Gnade an. Und wie es dem Jonah ergangen ist, lässt dann plötzlich irgendwann mal der Sturm wieder nach. Newton verstand sein Überleben als völlig unverdientes Geschenk, als völlig unverdiente Gnade. Er verließ den Sklavenhandel, wurde Pastor und verfasste das weltberühmte Lied Amazing Grace. Erstaunliche Gnade, so heißt das Lied übersetzt, erstaunliche Gnade, indem er besingt, wie die Gnade sei einem Verlorenen rettete. John Newton, wenn es mal jemanden interessiert, es gibt auch bestimmt unten in unserer Bücherei einige Lebensberichte über ihn. Sehr zu empfehlen. Völlig unverdiente Gnade. Das ist das, was wir von John Newton lernen können. Ich habe mal diesen ersten Gedanken zusammengefasst. Gottes Gnade führt uns zum Leben, weil Gott das Leben ist und weil Gott gnädig ist. Das hätte ich noch vielleicht dazu schreiben können. Ich habe in einem zweiten Punkt versucht, einen Blick in die Zukunft zu richten. Das wird ein bisschen kürzer. Da geht es um den Thessalonicher Brief. Die Thessalonicher hatten ein Problem mit der Zukunft, weil einige Gemeindeglieder schon gestorben sind. Und denen jetzt zu sagen, ja, Gott hat doch gesagt, er kommt bald wieder. Mittlerweile sind es jetzt über 2000 Jahre vergangen und Gott ist immer noch nicht, Jesus Christus ist noch nicht wiedergekommen, wie er es uns verheißen hat. Aber der Paulus gibt diesen Thessalonichern einen Brief, eine Hoffnung mit, da heißt es dann, Wir wollen aber euch, ihr Brüder, nicht in Ungewissheit lassen in Betreff der Entschlafenen, also die, die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Worte des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Nochmal die Frage, wer handelt hier? Wer handelt hier? Wer handelt hier? Dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ist die Grundlage. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Jesus ist auferstanden. Das ist, was Jesus tut, was Jesus getan hat. Er ist auferweckt worden durch den Vater und ist auferstanden und lebt jetzt. Er ist nicht am Kreuz. Er bleibt nicht am Kreuz, wie es in der katholischen Kirche gepflogen wird oder gepflegt wird, dass wir nur einen gekreuzigten Christus sehen. Das ist das halbe Ergebnis. Jesus Christus lebt, das Kreuz ist leer. Jesus Christus lebt, er ist heute hier. Wir sehen ihn nicht, aber ich darf ihm vertrauen, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wahrscheinlich sitzt er hier auf diesem Stuhl. Ich kann es euch noch genauer sagen, wo er wirklich ist. Wer ist der Nächste, der handelt in dem Ganzen? So wird auch Gott die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Gott ist der Nächste, der handelt ihr in diesem Abschnitt. Und dann geht es weiter. Denn er, wer? Selbst der Herr. Er selbst, der Herr, wird, also Gott, von Gott ist hier die Rede, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt. Was passiert hier? Gott gibt einen Befehl. Er nickt nicht nur so ein bisschen, sondern es wird ein Befehl formuliert mit seinem Mund. Es wird etwas formuliert, jetzt geht's los. Das singen die Fußballer im Stadion als immer, wenn sie gewinnen. Nee, jetzt geht's los, jetzt geht's zum Gericht dieser Welt los. Und dann setzt Gott mit diesem Befehl etwas in Gang. Der ganze Himmel gerät in Aufruhr. Die Stimme des Erzengels erschallt. Und was tut dieser Erzengel? Wie ein Herold stellt er Gott vor. Gott wird jetzt zum Gericht schreiten. Das ist seine Aussage. Und was passiert dann? Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich mit unseren eigenen Ohren nicht hören können, dass die Posaune Gottes erschallt. Hier passiert etwas im Himmel. Hier tut Gott etwas. Wir erleben hier, dass es nicht in unserem Machtbereich steht. Im Himmel haben wir nichts zu sagen. Im Himmel regiert allein Gott. Er, Jesus Christus, und der Heilige Geist. Da passiert was. Und Gott wird dann alles in die Wege setzen, in Gang setzen. Also Gott tut hier etwas. Ja. Er wird herniederfahren, er wird niederkommen, er wird wiederkommen und auf den Herrn und auch das Gericht halten. Und auch die Toten werden vom Tod auferstehen. Und die Lebendigen werden mit hinaufgezogen zu ihm. Dieser zweite Punkt bringt mich dahin, dann zu sagen, Gottes Gnade bringt uns in die Herrlichkeit. Aber nicht wir sind die Handelnden, sondern Gott tut es. Gott hat die Macht dazu, das zu tun. Wir sind beschränkt, aber Gott kann das tun. Aber immer wieder ist, in der Vergangenheit, Gott der Handelnde. Er ist derjenige, der die Rakete im Himmel gezündet hat. Er ist derjenige, der den Rettungsplan erstellt hat. Er ist derjenige, der uns dann mit Gnade ausstattet, dass wir unsere Sünden vergeben bekommen, dass wir in dieses Rettungsmittel, da sagt man auch dazu, einsteigen können. Er hat die Macht dazu. Und auch in der Zukunft ist er für unser Sterben und Auferwecken verantwortlich. Er ist derjenige, der handelt. In beiden Fällen, in der Vergangenheit, hat Gott gehandelt. In der Zukunft wird Gott handeln und nicht wir. Und jetzt geht es in meinem dritten Punkt, geht es mir darum, dass wir einen Blick in die Gegenwart richten. Wie soll ich jetzt leben? Das sind einige gewesen, die haben gesagt, ihr müsst heilig sein. Ja, und dann strengen wir uns ein bisschen an, dann pumpen wir ein bisschen. So, kriegen wir dicke Backen, roten Kopf. Wir strengen uns an, wir sind jetzt heilig. Ab jetzt bin ich heilig, weil ich gehöre ja zu Jesus Christus. Ich werde jetzt selber heilig sein. Ich werde mich anstrengen, ich werde ein gutes Leben führen. Ich werde in der Gemeinde vielleicht ein bisschen mitarbeiten, aber gerade so, dass es noch geht. Mehr muss es nicht sein, sonst wäre ja zu viel sonst. Ich werde mich anstrengen mit einigen eigenen Mitteln. Ich werde mich mühen und mich halt eben anstrengen. Aber so ist es doch manchmal gar nicht in unserem Leben. Ein Blick in die Gegenwart. Galaterbrief, 2. Kapitel. In dieser Richtung sehr zu empfehlen. Denn das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Was steht hier? Das Gesetz hat mich dazu gebracht. Das Gesetz ist eigentlich nur dazu da, um mir die Sünden vorzuhalten. Das Gesetz ist nicht dazu da, mich zum Leben zu führen, weil es das nicht kann. Der Polizist, der mich anhält und sagt, also Herr Krämer, Sie sind jetzt 70 geworden, erlaubt sind nur 30, dann stellt er fest, ich bin 40 Kilometer zu schnell gefahren und dann wird auch die Strafe entsprechend aussehen. Aber das Gesetz hat nur diese Funktion, festzustellen, ich bin falsch gefahren, ich bin zu schnell gefahren. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Christus lebt jetzt in mir. Stellt euch mal vor, Christus sitzt nicht hier auf diesem Stuhl, sondern Christus will in deinem Herzen wohnen und Platz machen. Ich habe mir immer gedacht, das sind zwei verschiedene Personen. Einmal ich und einmal Christus. Nee, das stimmt nicht mehr. Wir sind immer getrennt. Wir sind jetzt eins geworden. Ich bin eins, ich bin sogar gestorben. Dieser alte Martin ist gestorben. Jesus Christus lebt in mir. Er lebt in mir, er will zur Geltung kommen. Nicht der Martin will zur Geltung kommen. Oder der Arthur, oder der Alois, oder der Fred. Jeder kann sich hier seinen eigenen Namen einsetzen. Christus will in mir zur Geltung kommen, durch mich. Er will mich gebrauchen, meine Hände, meine Augen, meine Füße, das Evangelium weiterzugeben, anderen Menschen das genauso zu sagen, dass Gott sie liebt. Jesus Christus will mich gebrauchen mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Gaben, die er mir geschenkt hat, will er gebrauchen, um anderen das Leben zu zeigen. So wie Gott sich gezeigt hat in Christus, will Christus sich durch uns den Menschen offenbaren. Er will auch uns gebrauchen, er will dich gebrauchen. Es geht auch weiter, ich habe da gute Unterstützung. Ich lebe praktisch nicht mehr, das haben wir jetzt gerade gelesen. Es geht weiter, denn das Leben heißt für mich Christus und Sterben ist sogar mein Gewinn. Paulus sagt, er wägt ab, ist es fast besser, wenn ich jetzt zum Herrn gehe. Aber wenn ich leben kann und anderen Menschen noch diese frohe Nachricht weitergeben kann, dann ist das auch für mich. Das Leben heißt für mich Christus. In Christus habe ich das Leben. Wenn Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, lebst du in diesem Leben mit Christus? Oder versuchst du dich immer noch nach deiner Bekehrung immer noch mit den eigenen Fehlern rumzuschlagen und es nicht zu schaffen? Weil nämlich Christus nicht in dir lebt, weil du Christus nicht zur Geltung kommen lässt. Aber was im nächsten Vers steht, Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Wenn Christus in dir ist, hast du schon den Sieg. Dann brauchst du dich nicht abzumühen, dann brauchst du dich nicht zu plagen. Jesus Christus ist derjenige, der dir den Sieg schenkt. Daran müssen wir uns daran erinnern. Immer wieder, jeden Tag neu. Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen versuchen, da runterzukommen. Ja, und dann geht Paulus hin und schreibt den Ephesern einen Brief. Ja, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie auch tun. Was tut Jesus Christus? Er hat sogar diese Werke schon vorbereitet, die wir tun sollen. Die er für uns, er ist der Handelnde. Diese Werke hat er schon gemacht, hat er schon geschaffen. Am Ende der Schöpfung, was tut Gott? Er ruht am siebten Tag. Er kommt selber zur Ruhe. Und er sagt im Hebräerbrief, wir sollen genau wie er, wie Gott selber, auch in diese Ruhe eingehen. Gott hat diese Werke schon geschaffen. Er hat sie, du musst mehr oder weniger nur das tun, was er schon geschaffen hat. Das entspannt. Das nimmt den Druck von deinem Leben. Ich habe nicht mehr den Druck, ich muss nicht immer unbedingt machen. Sondern Jesus Christus will dich gebrauchen. Er will dir die Werke sogar schenken, die er für dich vorbereitet hat. Ja, deshalb knie ich mich vor den Vater, dem jede Familie im Himmel und auf Erden ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurer Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle erfüllt werden. Nochmal. Ja. Wer handelt hier? Er, Gott, tut etwas. Er ist reich. An Herrlichkeit. Er ist reich mit Kraft. Als nächstes handelt der Heilige Geist, der durch seinen Heiligen Geist, dass wir innerlich stark werden. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns zu trainieren. Trainieren im Gottes Wort. Und das nächste, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Und wir sollen zur Fülle Gottes kommen. Das sind Sätze. Also ich weiß nicht, das stimmt bei mir irgendwie nicht. Manchmal meine ich irgendwie, ich lebe nicht in der Fülle. Ich habe nicht diese Fülle. Da kann ich nicht davon sagen, dass ich in dieser Fülle lebe. Aber was muss ich tun? Wird uns auch hier gezeigt. Dieser Vers, durch den Glauben in eurem Herzen. Wir müssen eben diesen Glauben in unserem Herzen bewahren. Wir sollen in seiner Liebe fest eingewurzelt werden. Wir sollen uns von Gott lieben lassen. Er hat schon alles vorbereitet. Er will uns gebrauchen, er will uns benutzen. Er will diese Liebe uns zeigen und wir sollen diese Liebe ihm gegenüber erwidern und sollen sogar fest gewurzelt sein, wie so ein richtig schöner Baum in der Erde eingewurzelt ist und sich festhält und den Stürmen trotzt und auch gegründet sind, dass wir in diesem dieses Bild des Baumes für unser Leben nehmen, dass wir in Gott, in Jesus Christus gewurzelt sind. Ja. Geht's weiter? Wir sind ein gutes Beispiel, hat uns Jesus selber genannt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Was ist hier der Unterschied? Die Reben sind dazu da, Frucht zu bringen. Der Weinstock ist dazu da, die Reben zu erzeugen, sie mit Wasser zu versorgen, sie mit dem zu versorgen, was sie brauchen, um überhaupt Frucht bringen zu können. Die Rebe kann nicht von sich aus Frucht bringen. Sie ist immer abhängig von Gott. Sie ist immer abhängig von Jesus Christus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Und dann heißt es, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Keine Chance. Du kannst von dir aus selbst keine Frucht bringen. Wenn du Frucht bringen willst, wie gesagt, wir haben es am Anfang ja schon gesagt, dann versuch mal zu pumpen, ob du ein bisschen größer wirst, ob du heiliger wirst, ob du Frucht bringen kannst. Das wird nicht der Fall sein. Was sagt Jesus dann auch zu uns? Nochmal, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was muss ich tun? Was ist unsere Verantwortung? Kommt her. Das sagt Jesus heute Morgen auch an dieser Stelle. Komm her zu mir. Alle. Keiner wird ausgegrenzt. Jeder hat die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Jeder hat die Möglichkeit, Jesus zu sagen, komm in mein Leben, verändere mich. Jeder hat die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Was werden wir erfahren? Wir werden unsere Lasten los. Wir werden frei. Das, was uns drückt, das Joch, das wir versuchen, selber zu stemmen, wird uns genommen. Wir können durchatmen. Und was will Jesus machen? Er will uns erquicken. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehen kann, an den Kühlschrank gehe, eine richtige eiskalte Flasche Wasser zu mir nehmen kann, also Sprudel. Das ist sowas Tolles, also ja. Und ihr habt es ja selber bei dieser Hitze gemerkt, wie gut es tut, wenn man sich abkühlen kann. Wie gut es tut, wenn man sich erfrischen kann. Wenn wir so im eigenen Saft sitzen und schwitzen, uns nicht regen können und die Arbeit uns schwerfällt. Bei Jesus wirst du erquickt, kriegst du frisches Wasser. Und er will uns gebrauchen. So heißt es, nehmt auf euch mein Joch, also sein Joch. Ich muss nicht das Joch aufnehmen seines Todes. Ich kann stellvertretend für mich in Anspruch nehmen. Aber ich brauche den Tod nicht mehr selber zu erleiden. Wir können von ihm lernen. Er ist von den Herzen sanftmütig. Das heißt, er steht nicht mit dem Finger vor dir und sagt, das hast du aber wieder in den Sand gesetzt. das war nichts, was du jetzt hier gemacht hast. Jesus ist von Herzen demütig. Er nimmt dich so, wie du bist. Er weiß ja, was für ein Kerl und was für ein Mädel du bist. Er weiß ja, was du verzapft hast, was du richtig gemacht hast oder auch nicht. Meistens haben wir eher was falsch gemacht. Wie oft hast du dich schon mal angestrengt, mit irgendwelchen Dingen fertig zu werden und hast es nicht geschafft, da bin ich schon wieder reingefallen. Komm zu Jesus, sag's ihm, bekenne deine Schuld und die Sache ist vergessen. Komm zu ihm, du wirst Gott kennenlernen in einer Art und Weise, wie du ihn nie zuvor kennengelernt hast. Du wirst sogar Ruhe finden für deine Seele. Was diese Seele in mehr als manchmal tun kann, wenn ich mich aufrege, wenn ich mich über andere ärgere. Es ist ja nicht so, dass ihr alle lieb seid. Manchmal ärgert man sich schon und dann dreht die Seele rund. Aber ich kann bei Jesus zur Ruhe kommen. Ich kann loslassen, weil ich weiß, seine Last drückt nicht. Seine Last ist leicht zu tragen. Ja, dann habe ich diesen dritten Teil zusammengefasst. Gottes Gnade bringt uns in die Heiligung. Er ist derjenige, der heiligt. Er nimmt uns raus. Er bereitet die Werke für uns vor. Wir müssen sie nicht selber erfinden. Gott möchte uns gebrauchen. Er möchte an deiner Stelle sitzen. Nicht du auf deinem Thron und Jesus daneben, wie ein Schulknabe, der so neben dir sitzt und dann, wenn er gebraucht wird, dann wird er mal schnell nach ihm gerufen, weil mir es ja gerade so schlecht geht oder weil es mir jetzt gerade nicht so gut geht und irgendwie so läuft die ganze Sache nicht rund, dann will ich halt Jesus versuchen, ins Boot zu holen. Er kennt ja dann alles dann wieder richtig richten. Nee, das hat keinen Wert. Jesus will auf deinem Herzensthron wohnen, heute, jetzt. Er will es tun, weil du es nicht kannst. Gottes Gnade bringt uns in die Heiligung, denn er liebt uns. Das wäre dieser dritte Punkt gewesen. Ich habe, wo kommt es? Nee, das war, da muss ich es doch machen. Eine Dame, weiß sie, kennt die jemand? Corrie ten Boom. Die hat 1892 bis 1983 gelebt. Und ihr größtes Problem war Kraft zur Vergebung. Was war passiert? Die Familie von Corrie ten Boom, ihre Schwester und ihr Vater, waren Konzentrationslager in Ravensbrück eingesperrt. Ihre Schwester starb dort. Der Wendepunkt, sie haben viele Schreckliche gesehen, viele Schreckliches erlebt auch. Und wie durch ein Wunder kommt Corrie ten Boom durch diese schwere Zeit. Sie kommt wieder frei nach dem Krieg. Und nach dem Krieg reiste Corrie als Botschafterin für Versöhnung durch die Welt. Und sie hat viele Menschen erreicht und viele Menschen die frohe Botschaft und Vergebung, die Botschaft weitergeben können. Aber es passiert etwas. 1947, in einem Aufenthalt in München, stand plötzlich einer der grausamsten ehemaligen SS-Aufseher aus Ravensbrück vor ihr und bat sie um Vergebung. Das, was dieser Mann getan hat, schrecklich. Und Corrie ten Boom steht jetzt nun vor diesem Mann und soll ihm vergeben. Ich glaube, jeder von uns würde sagen, du hättest das Recht, hier Nein zu sagen. Ich kann dir nicht vergeben. Corrie beschrieb, wie sie in diesem Moment völlig blockiert war und aus eigener Kraft keine Vergebung spüren konnte. Sie betete im Stillen, gab die Kontrolle ab, vertraute darauf, dass Gottes Gnade durch sie fließen würde. Als sie dem Mann die Hand reichte, spürte sie eine tiefe, übermenschliche Liebe. Für sie war dies das Erleben, dass Gottes Gnade ausreicht, wo die menschliche Liebe versagt. Gott hat Corrie dazu gebrauchen möchte, dass sie von Gottes Gnade erzählt und lebt. Gott möchte dich gebrauchen, dass du auch heute Morgen diese Vergebung anderen zusprechen kannst, obwohl es rein menschlich gesehen nicht immer einfach ist. Mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Gottes Gnade bringt uns das Leben, denn er ist das Leben. Er ist derjenige, der das Leben erfunden hat. Wir haben einen zweiten Punkt gesehen, Gottes Gnade bringt uns in die Ewigkeit oder in die Herrlichkeit, denn er hat die Macht dazu. Gott hat von Anfang an in Vergangenheit und in Zukunft das Handeln in der Hand. Und im dritten Punkt, Gottes Gnade bringt uns die Heiligung, denn er liebt uns. Gott möchte uns gebrauchen, er möchte dich gebrauchen. Und ich möchte dieses letzte Bild nochmal ins Erinnerung bringen. Ich habe das schon mal gezeigt. Da ist ein kleines Mädchen mit einer Puppe in der Hand. Und sie ist total verliebt in diese Puppe und sie möchte sie nicht hergeben, weil Jesus erfordert von ihr diese Puppe. Aber sie meint, sie muss das abgeben, weil Jesus ihr etwas nimmt. Aber hat in der Hinterhand noch viel, viel mehr. Viel größere Dinge in deinem Leben möchte er dir schenken, wenn du Jesus in dein Herz lässt, zum einen, aber dass er auch dich gebrauchen kann in dieser Welt, dass Menschen von der Vergebung erfahren ihrer Schuld. Und dazu möchte dich Jesus gebrauchen. Amen.